einige der Jugendlichen schildern, wie sich die Körperdysphorie im Laufe der Zeit verändert hat. Bei anderen ist sie wiederum konstant über Jahre hinweg so stark, dass sie als unerträglich erlebt wird. Sie schildern in der Sprechstunde, dass sie jahrelang nicht baden gehen, sich schmerzhaft die Brüste oder den Penis abbinden, sich schämen und Probleme mit der Hygiene haben, da sie sich vor dem eigenen Körper ekeln. Es ist daher wichtig, dass wir uns die individuelle Geschichte der einzelnen jungen Menschen anhören, ohne vorschnell ein Urteil zu fällen. Auch innerhalb der Trans-Community gibt es hier Diskussionen. Einige Strömungen möchten die Begriffe transsexuell oder trans im klassischen Sinne nur für Menschen verwenden, die eine starke Körperdysphorie auf alle primären und sekundären Geschlechtsmerkmale empfinden. Alle anderen Formen von Geschlechtsdivergenz, bei denen Transmenschen nicht alle zur Verfügung stehenden Behandlungen machen wollen, möchten sie ausschließen. Aus meiner Sicht können wir von außen kein Urteil darüber fällen, wer einer gewissen geschlechtsbezogenen Kategorie zugeordnet werden muss. Wir können demnach auch keine Anforderungen stellen an bestimmte Merkmale wie Körperdysphorie, soziales Rollenverhalten oder Behandlungswünsche, um jemanden für eine bestimmte Kategorie zuzulassen. Auch bei erwachsenen Transmenschen wird das Ausmaß der Körperdysphorie sehr unterschiedlich beschrieben. Die neueren Definitionen der medizinischen Manuale ICD-11 und DSM-5 tragen diesem Umstand Rechnung, indem Geschlechtsinkongruenz und Geschlechtsdysphorie nicht mehr bedeutet, dass der Körper so weit wie möglich dem gewünschten Geschlecht angeglichen werden muss. Im Gegenteil. Die neuen Manuale inkludieren ausdrücklich Menschen, die nicht alle körperbezogenen medizinischen Maßnahmen wünschen. Es wird nicht mehr von dem anderen Geschlecht gesprochen, sondern von ein anderes Geschlecht. Hierdurch sind auch nicht-binäre Identitäten eingeschlossen. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die psychische Belastung im individuellen Fall sehr unterschiedlich ausfällt. Trans zu sein ist für junge Menschen nicht einfach. Ich habe dennoch viele Trans-Kinder und Jugendliche erlebt, die trotz erlebter Stressfaktoren psychisch gesund bleiben und sich gut entwickeln. Sie erhielten ausreichend Unterstützung durch das Umfeld und konnten innerhalb der Familie sehr gut und sorgfältig reflektieren, ob und welche Schritte für sie notwendig wurden. In der Sprechstunde benötigten sie hierfür lediglich reflektierende Gespräche und Beratung und keine intensive psychotherapeutische Unterstützung. Bei einigen war die Transidentität schon immer klar, bei anderen wiederum entwickelte sie sich langsam und fluktuierend, verbunden mit viel Unsicherheit bei den Jugendlichen selbst und ihren Familien. Letztere wünschen häufig eine intensivere psychotherapeutische Begleitung. Der unterstützende Prozess wird von uns dem Bedarf der Kinder und Jugendlichen und von deren Bezugspersonen angepasst. Wer sich für das Leben und die Befindlichkeit von Transmenschen heute interessiert, kann nicht nur Studien als Anhaltspunkt nehmen. Es gibt eine Vielzahl von Büchern, in denen Transmenschen ihr Leben oder das Leben der Trans-Community schildern. Tori Peters beschreibt in ihrem Roman Detransition Baby in eindrücklicher Weise das Leben der transweiblichen Community in New York. Dieses Buch greift Fragen wie Diskriminierung, Solidarität, Partnerschaft, Sexualität und Kinderwunsch im Trans-Kontext auf. Niklaus Flütsch und Linus Giese schildern in ihren autobiografischen Büchern Geboren als Frau, glücklich als Mann, Logbuch einer Metamorphose, beziehungsweise Ich bin Linus, wie ich der Mann wurde, der ich schon immer war, ihren langen Weg zu einer selbstbestimmten Identität. Kim de Lorison beschreibt in dem eindrücklichen, autobiografisch gefärbten Roman Blutbuch Leben, Reflexion und Spannungsfeld in der Auseinandersetzung mit der binären Welt einer nicht-binären Person in der Schweiz.